Einen wunderschönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge unseres Aktientalk-Podcastes. Wir schreiben heute Mittwoch, den 4. Oktober. Wir sind ungefähr 12 Uhr ortsmäßig unterwegs, dass ihr wie immer wisst, auf welchem Wissensstand wir zur Aufnahme der Folge sind. Es ist wieder einiges los gewesen. Es ist bekannt geworden, dass man bei Scalable nun auch auf Kredit sozusagen zocken kann. Das gucken wir uns gleich an. Allgemein herrscht ja eine eher negative Stimmung am Markt aktuell. Da wird der Michael uns gleich ein paar Einblicke geben, ob das jetzt vielleicht sogar die Chance sein könnte, mit diesen Krediten dann hier all in zu gehen. Aber wir gucken uns auch die Situation von Danaher mit ihrem Ferralto-Spin-off an und NextEra Energy, was da eigentlich los ist. Also ihr hört schon eine vollgepackte Folge. Und wenn wir es am Ende schaffen, wenn wir uns nicht verquatschen, was wir eigentlich immer machen, habe ich noch entweder eine Long-Idee oder der Michael eine Trading-Idee. Wir gucken mal, wie wir zeitlich hinkommen. Genau. Also dann starten wir jetzt aber auch direkt los. Scalable hat, ich habe es heute Morgen erfahren, es ist nun möglich, hier mit Krediten sozusagen hier seinen persönlichen Hebel ja ein bisschen nach oben zu setzen. Ich persönlich finde, es ist für Anleger eine schlechte Nachricht, weil das in der Regel sehr viele doch eher Unerfahrene ausnutzen. Auch die Zinssätze knackig, wie man es natürlich kennt. Ich glaube aber deutlich besser als bei anderen Brokern. Deswegen, Michael, sag mal dazu was. Was hältst du allgemein von Kreditzockerei am Markt? Ist das jetzt eine Chance?
Also, wenn man sich mal so die Statistiken anschaut und auch mal guckt, ich weiß nicht, bei Robinhood ist das ja auch ein ganz großes Thema. Da zocken, glaube ich, alle immer mit Handelslinien und Kredit. Die haben sehr, sehr viel Geld verloren. Es klingt natürlich immer sehr verlockend, mal sowas auszunutzen, denn man sagt ja immer, ja, es geht ja mittel- und langfristig immer nach oben. Aber wie es der Teufel so will, hat man dann die falschen Aktien im Depot und wenn man dann eben mit Handelslinien oder mit Hebeln anfängt zu zocken, dann gerät man sehr, sehr schnell unter Druck. Also ich persönlich habe es ja gesagt, ne? Also im Langfristdepot habe ich eh keinen Hebel. Ne? Man sagt ja immer, Warren Buffett hat, glaube ich, diesen Hebel mit diesem Float, was er immer hat durch die Versicherung. Da kann er immer ein bisschen gehebelt agieren. Haben wir aber jetzt nicht zur Verfügung, diese ganzen Geschichten. Aber selbst bei mir im Trading-Depot, und da habe ich ja auch bei allen Brokern Handelslinien sozusagen, also ich kann immer am Tag, ich glaube mit sogar mit drei, vierfachen oder sowas überziehen und über Nacht geht es zum Beispiel bei Interactive Brokers auch ohne Probleme. Das Ding ist nur, ich habe das, also ich mache das eigentlich nie und wenn man das mal macht, dann sieht man halt sehr schnell, wie dieser Hebel auch in die falsche Richtung wirken kann. Ich hatte ja, wir hatten ja mal darüber gesprochen, als es diesen Crash gab oder diese Anstiege mit GameStop und Co. Und wenn man dort dann mit mehr Kapital handelt, als zur Verfügung steht und dann der Markt nochmal so 10, 15, 20% gegen einen läuft, ja, dann sitzt du aber hier vorm Rechner und dir geht die Hutschnur. Und das Problem ist einfach, es nutzen vor allen Dingen, denke ich, oft auch unerfahrene Anleger, die dann auch noch irgendwo mit Handelslinien und Krediten in irgendwelchen Aktien hantieren, die wahrscheinlich eh schon extrem volatil sind, die vielleicht extrem stark gefallen sind, wo man dann irgendwie auf einen Rebound hofft. Vielleicht hat man schon riesige Gewinnverluste, will dann nochmal nachkaufen und man kann sich so sein, in Anführungszeichen, Grab schaufeln. Deswegen wäre ich dann doch dort sehr, sehr vorsichtig. Und solche Handelslinien sind wirklich nur für ganz, ganz erfahrene Trader, meiner Meinung nach, sinnvoll, die wirklich wissen, was sie machen. Und wenn ich sowas mal wirklich nutze, dann ist es bei mir immer nur Intraday. Also es gab immer mal so Phasen, auch während Corona, wo man dann quasi schon all in war. Ja, du warst dann handlungsunfähig. Ja. Ich wollte dann damals auch die Position nicht mehr verkaufen und habe die drin gelassen, habe dann immer Intraday noch agiert mit der Handelslinie und immer mal so ein bisschen was noch gekauft und verkauft, das aber immer dann direkt wieder glattgestellt. Ja. So kann man zumindest die Risiken kontrollieren, aber wenn man irgendwie mit Kredit long ist und dann kommt noch mal irgendwie eine Kapitalerhöhung oder schlechte Zahlen, ja, dann kann man eben riesige Drawdowns erwirtschaften und deswegen wäre ich dort sehr vorsichtig, abgesehen davon, wie hoch war der Zins? 6%, na, das sollte man auch nicht unterschätzen. Das kostet eben auch ein bisschen Geld, ne? Also da muss, sollte man sich schon sehr sicher sein, dass man hier irgendwie einen Volltreffer landet, den es aber an der Börse einfach nicht gibt. Vor allen Dingen nicht im jetzigen Umfeld, ja. Also ich sag das immer, also die Kurse schwanken doch eh schon so stark. Wieso aktuell jetzt noch einen Hebel benutzen und so weiter? Ja, es geht eh 3, 4% in einzelnen Aktien oder sogar 5, 6% hoch und runter. Das reicht doch eigentlich für den Nervenkitzel. Deswegen, also Ich würde davon abraten, Privatanlegern, außer in irgendwelchen Sondersituationen, aber selbst dann, also am besten weglassen.
Ja, also es sind 6,88% variabler Sollzins per annum aktuell. Zinsbelastung ist quartalsweise, schreibt Scalable. Und ich persönlich, ja, ich halte auch absolut gar nichts davon. Den schlimmsten Satz, den ich jemals gelesen habe, ich bin mir auch sicher, dass derjenige nicht mehr an der Börse ist, ist damals gewesen in einem Forum: Kredit bewilligt, all in Wirecard, hat er geschrieben. Das war, glaube ich, so ziemlich den schlimmsten Satz, den ich jemals gelesen habe, irgendwo in einem
Ja,
Forum.
mir hat auch jetzt vor kurzem jemand geschrieben, Nvidia ist ein No-Brainer nach den letzten Zahlen. Ich bin all in gegangen. Ich habe alles verkauft, bin jetzt all in Nvidia. Wo ich auch denke, ja gut, Nvidia ist
Mutig,
ein tolles
ja.
Unternehmen, ne? Aber die Bewertung, da ist schon sehr viel Positives eingepreist. Wir haben ja auch über diese Anschuldigungen gesprochen, ob da etwas dran ist oder nicht. Aber all in eine Aktie zu gehen, also,
Ja,
ich weiß,
ist
also.
sehr schwierig, aber merkt man halt, das sind also in aller Regel halt Leute, die relativ wenig Ahnung von der
Ja, das ist
Materie
halt dann echt
haben.
dieses
Ja.
Thema Gier frisst Hirn, ja. Also an der
Ja.
Börse geht es nicht darum, irgendwie innerhalb kürzester Zeit reich zu werden. Selbst wenn so eine All-In-Geschichte klappt, ja, das ist ja das Problem, das haben wir auch schon öfters besprochen, dann machst du das ja immer wieder, weil du hast ja diesen falschen Lerneffekt, dass du damit Erfolg hattest, hast 3, 4 Mal Erfolg, beim 5. Mal bist du doch dann platt gegangen, ja. Also es macht einfach keinen Sinn, macht sowas nicht, ja, sondern guckt, dass ihr eine
Ja.
gewisse Diversifizierung habt, dass selbst wenn es irgendwo einen Totalausfall gibt bei einer Position, dass ihr nicht den Bach runtergeht mit eurem Depot.
Ja, da kann ich nur meinen Vater zitieren. Der hat mal einen Spruch, der hat sich bei mir auf Jahre hin eingebrannt. Er hat gesagt, das Schlechteste auch, was dir passieren kann, wenn du ins Casino gehst am ersten Tag und du gewinnst. Ja, das ist das
Ja.
Schlechteste, was dir passieren kann. Und so ähnlich ist es auch an der Börse. Wenn du startest und bist gleich mal 20, 25% im Plus, hast irgendwie einen goldenen Schuss mit einer Aktie gemacht.
Ja.
Das ist so ziemlich das Schlechteste, was dir passieren kann, weil sehr viele dann da völlig in, ja,
Richtig.
den Wahnsinn verfallen. Und du musst ja immer so sehen, wie kann man nur der Annahme sein, dass man als Kleinanleger irgendwas in einer Aktie sieht, was andere nicht sehen? Also ich weiß nicht, wie vermessen kann man sein, ja, dass man der Meinung ist, man sieht selber mehr, als du musst dir mal zum Beispiel vorstellen, ARK Research, also die diesen berühmten ETF haben mit Cathie
Den kann
Wood.
man auch bald in Europa kaufen. Hatten wir das Thema schon? Geht
Ja,
bald,
die,
ja.
nee, hatten wir noch nicht, das können wir aber auch gerne mal behandeln, ja. Aber du musst jetzt mal zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, die hatten ein Research-Team bestehend aus 45 Personen. Das sind in der Regel irgendwelche Harvard-Absolventen, Cambridge, die teilweise Doktortitel haben. Wie vermessen kann man sein, dass man denkt, dass du als Kleinanleger zu Hause vor deinem PC Sachen in den Zahlen findest, vor allem von großen bekannten Unternehmen, ja, also wo du dann sagst, ja, das hat der Markt überhaupt nicht auf dem Schirm oder nicht eingepreist, ja, wenn diese, und das ist nur eines, ja, diese ganzen großen Hedgefonds, also egal wer da ist, auch Berkshire und so, die haben ja alle riesige Analystenteams. Wie vermessen kann man als Kleinanleger sein? Ich finde, das ist der schlimmste Satz, wenn ich den auch von einem Influencer, das hörst du auch total oft auf YouTube, dass jemand sagt, ich bin tiefer in der Aktie drin als andere am Markt oder so. Also das ist, finde ich, der
Das
schlimmste
Thema
Satz,
hatten
den
wir,
man
das
sagen
Thema habe
kann,
ich auch
ja.
schon ganz oft besprochen.
Ja.
Also diese Analystenhäuser, und heute habe ich mich erst wieder bei einem aufgeregt, weil sie jetzt, nachdem Zalando irgendwie nochmal 30, 40% verloren hat, jetzt stufen sie von Kaufen auf Halten ab. Das ergibt keinen Sinn, aber das hat auch andere Gründe. Aber die haben halt unterm Strich ganz andere Insights, seien es Tools, seien es irgendwelche
Ja.
Leute, die Fabriken besuchen, die Umfragen erstellen, ne? Das ist eine ganz andere Dimension, und wir als
Ja.
Privatanleger haben dort 0,0 Chance, irgendwie nach Asien zu reisen und dort irgendwie mit irgendwelchen Foxconn-Zulieferern zu sprechen, wie jetzt die Auftragslage bei Apple ist und so weiter. Ne? Also, das ist
Ja.
wirklich, du hast recht, es ist völlig vermessen. Deswegen, da kannst du dich tot analysieren bei irgend so einer Aktie, ja. Es bringt nichts, ja.
Ja.
Das ist einfach so.
Es gibt einfach Sachen, auf die man schauen kann, ja. Das ist vor allem aber mit Begründung auf das Geschäftsmodell, also so Annahmen, die man treffen kann. Was könnte passieren? Das sind Sachen, die der Markt eben nichts auf dem Schirm hat. Wenn du dir die Frage stellst, was könnte jetzt als nächstes zum Beispiel bei Amazon dann sein? Ja, also das ist jetzt nie, ich habe eine große Amazon-Position, das ist aber nicht, weil ich sage, ich sehe was in Amazon, also gerade aktuell, was viele nicht sehen, weißt, dann argumentieren viele, ja, der Werbemarkt, ich sage das ja auch immer, bis 2028 wird über 80 Milliarden einspielen. Ja, aber das weiß der Markt. Ich weiß es, dann weiß es der Markt schon viel länger. Ja, das ist nicht der Grund, weshalb ich dann sage, ja, ich bin jetzt vielleicht irgendwie tiefer drin. Ich mache mir aber Gedanken, wo könnten sie vielleicht noch reingehen, was jetzt eben noch überhaupt nicht der Fall ist. Ja, also das sind so Themenpunkte, wo man ansetzen kann oder dann halt wirklich stures Halten. Man denkt einfach sich so, man hat ein gutes Management, die wissen, was sie tun, sie wissen, was sie mit dem Geld machen, das sie erwirtschaften. Da kannst du dann auch bei den Einzelaktien gute Unternehmen finden, vor allem auch analysetechnisch auch ein bisschen ansetzen. Man selber diese ganzen Aktien, also ich sag mal so alle, die im Milliardenbereich irgendwie unterwegs sind, sagen wir mal spätestens ab 10 Milliarden, die sind alle gecovert von diesen ganzen Analystenhäusern, von den Hedgefonds und so, dass da Leute wirklich der Meinung sind, sie finden was im Zahlenwerk, was an, was die nicht finden, finde ich ultra schwierig auf jeden Fall, ja.
Genau. Also
So.
ich glaube, nochmal dazu eine Sache, weil es echt wichtig ist. Ich glaube, das Einzige, wie man es schaffen kann, also es gibt zwei Möglichkeiten, eine richtige Outperformance zu schaffen. Das eine ist, eine Aktie zu finden, wo man wirklich sagt, okay, der Markt ist hier viel zu pessimistisch, weil sie schaffen es, sie werden es in irgendeiner Art und Weise schaffen, ihre Nutzerbasis neu zu monetarisieren, zum Beispiel bei Meta, wenn sie irgendwas bei WhatsApp im Blick haben. Aber als Privatanleger ist das eben, wie gesagt, was du gesagt hast, sehr schwer. Vielleicht ist es eher möglich bei deutschen Werten, bei Nebenwerten, wo der Markt halt einfach sehr, sehr pessimistisch ist. Und das Zweite, was meiner Meinung nach einfacher ist, wenn die Stimmung am Gesamtmarkt halt, durch welche Gründe auch immer, was wir jetzt haben, steigende Anleiherenditen, ne, Geld wird aus dem Markt rausgezogen, dann
Ja.
kommt Panik auf und dann wird einfach alles am Markt wegrasiert, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Wenn es dann zum massiven Abverkauf kommt in den einzelnen Aktien und die Unternehmen stehen weiterhin gut da, ja, dann kann man wirklich mit einem Discount kaufen. Ich bin schon so lange an der Börse und das waren am Ende immer Kaufgelegenheiten, ja, seien es irgendwelche Griechenland-Krisen, Finanzkrise, Corona-Krise und so weiter. Da ist es aber wichtig, dass das Unternehmen halt nicht irgendwelche Kapitalerhöhungen machen muss, profitabel bleibt und so weiter. Wenn man da dann, wenn alle sagen, okay, jetzt ist das Weltende, wenn man da dann zugreift, dann kann man eine wirkliche Outperformance machen. Ist aber am Ende auch viel schwieriger als gedacht, weil man es ja jetzt wieder merkt. Na, jetzt kriegen die Leute langsam wieder Panik bei der einen oder anderen Aktie, nachdem sie so stark gefallen ist. Also es hört sich immer so leicht an, dann in der Panik zu kaufen. Viele machen dann eben doch am Ende genau das Gegenteil. Ne? Aber
Ja.
unterm Strich kannst du eben so Performance machen, wenn eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon oder irgendwelche Tech-Werte halt mal 30, 40% verlieren, dann mal zu kaufen und nicht dann die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, Börse ist scheiße. Ja? Also
Ja,
das ist,
dass
glaube ich, die
man
Kunst.
auch einfach dann dabei bleibt, ja. Also wenn sich am Invest Case nichts geändert hat und eben, wie gesagt, einfach einem guten Management vertraut, weil du weißt ja gar nicht, was hat das Management noch alles im Kopf, ja. Und wenn du da einfach weißt, hey, du hast da viele gute Leute, die oben sind und da haben eben Unternehmen wie Microsoft, wie Alphabet, wie Amazon wirklich einen guten Job gemacht. Apple vor allem, Tim Cook. Ich weiß noch damals, als der, da war ich noch gar nicht an der Börse, als der das Ruder übernommen hat, da haben viele schon den Untergang von Apple,
Genau, da hieß es, okay, Apple ist
hervorgerufen.
ohne Steve
Ja,
Jobs ist am Ende,
geht
hieß
gar
es,
nicht.
ne?
Und wenn man
Genau,
jetzt
genau.
sieht, wie lang Tim Cook da schon an der Macht ist und was der aus Apple gemacht hat, also fantastisch, ja. Aber du hast jetzt gerade schon ein bisschen was zur aktuellen Marktstimmung gesagt. Ja, Anleihe und so hast du schon mal so ein bisschen in den Raum geworfen. Was ist denn so aktuell los? Was glaubst du, sorgt aktuell so dafür, dass ja wirklich so ein bisschen so gerade schlechte Stimmung herrscht? Wir haben
Genau.
viel Rot zuletzt gesehen. Was ist da los?
Also zum einen merke ich das am eigenen Sentiment bei uns in der Community, aber auch auf Instagram immer mehr besorgte Nachrichten. Das sind schon so die ersten Warnzeichen. Hey, was ist los am Markt? Es ist ja überhaupt kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Ne? Das geht schon so los, aber ist noch weit von einer ganz, ganz großen Panik entfernt. Aber was man jetzt gestern vor allen Dingen wieder am US-Markt gesehen hat, ist, dass es schon echt geknallt hat teilweise. Also Unternehmen wurden nach Zahlen abgestraft. Ich glaube, die McCormick, was machen die? Glaube ich, so Gewürze oder so, wieder minus zehn
Einer der
Prozent.
größten
Ja.
Gewürzehersteller, ja.
Also dort und also ich lese es immer auf X hier. Da gibt es ja immer so schöne Accounts, die die Statistiken raushauen, wie viele Unternehmen wieder auf neue 52-Wochen-Tiefs gefallen sind und nur noch 7% der Unternehmen handeln über der 50-Tage-Linie im S&P 500. Also die Marktbreite ist total
Wenig, ja.
entspannt. Das ist wirklich krass. Und wir haben jetzt so ein paar Indikatoren. Der Volatilitätsindex VIX ist gestern, glaube ich, auch massiv zweistellig angesprungen auf über 20. Das ist so ein Ding. CNN Fear and Greed Index ist auch mal sowas, wo man drauf schauen kann. Der hat ja so verschiedene Unterindikatoren. Da sieht man auch, dass die Marktbreite brutal schwach ist, Put-Call-Ratio und so weiter. Und der ist jetzt auch so langsam im extremen Vierbereich. Und Auslöser der ganzen Geschichte ist, und es bleibt Thema, sind die Anleiherenditen, die ja, gestern, also die spiken weiter, ne? Ich glaube, die 30-Jährigen waren sogar kurz bei 5% Die 10-Jährigen waren bei 4,86%. Ja, und wenn es da nochmal eine Übertreibung gibt, dann kann es halt echt nochmal sein, dass es so eine Art Washout gibt. Und was halt auch passieren kann, und deswegen bin ich jetzt auch noch nicht so ganz, also ich versuche so ein bisschen schon einzusteigen. Wir gehen da vielleicht gleich nochmal auf so eine Trading-Idee ein am Ende. Es gibt ja schon viele Aktien, die hat es brutal zersäbelt, auch in Deutschland. Da kann man mal ein bisschen was probieren und antesten. Aber es kann halt auch irgendwie passieren, dass da nochmal irgendwie so ein Event in den USA kommt, dass es jetzt heißt, ein Hedgefonds hat sich verspekuliert mit Anleihen. Ja, die haben ja alle mal dieses TLT-ETF und so gekauft, weil man gedacht hat, da gibt es mal einen Rebound, aber Pustekuchen, da kam halt nichts. Und die haben halt echt alle riesige Buchverluste mit den Anleihen. Also ich glaube, das eine Problem ist, was man ja liest, China ist wohl massiv am Anleihen verkaufen, an US-Anleihen. Das sorgt für Druck und die Verschuldungsrate und auch die Steigerungen der Verschuldung der USA, geht ja exorbitant nach oben. Also es gibt ein riesiges Angebot an neuen Anleihen. Das sorgt eben aktuell auch für weiteren Druck und ja, das sorgt für große Verwerfungen jetzt so langsam am Anleihemarkt und das drückt eben auch auf die Stimmung bei Aktien. Ja, ich meine, wenn du 5% sicher bekommst bei Anleihen, dann stellt man sich halt die Frage, ja, was machst du jetzt gerade? Parkst du das Geld jetzt irgendwie immer sicher an der Seitenlinie oder auch als Tagesgeld oder musst du jetzt genau in dem Markt all in sein, ja? Und dementsprechend machen wahrscheinlich viele aktuell eher die sichere Variante oder müssen sogar jetzt Positionen auflösen, weil sie, wir hatten das Thema, mit irgendwelchen Hebeln, Fremdkapital am Markt aktiv waren und das fliegt denen jetzt um die Ohren. Da gab es gestern auch so ein paar Berichte, dass wohl bei ein paar Aktien schon so die ersten Notverkäufe einsetzen, ja. Ja, ich wollte noch ganz kurz mal sagen, ja, wir haben jetzt auch hier am deutschen Markt seit 1. Oktober zum Beispiel bei Trade Republic diese 4% Zinsen und wir haben ja immer, hatten wir immer gesagt, ja, Cash ist Trash sozusagen, es bringt nichts, aber mittlerweile 4%, wenn man das mal auf 50.000 Euro, so viel kann man ja glaube ich anlegen maximal bei Trade Republic verzinst, sind das 2.000 Euro im Jahr, was ja schon echt krass ist. Und das sind 5,50 € am Tag brutto. Da muss man jetzt noch dann, je nachdem, ob man dann Freistellungsauftrag hat, die Geschichte abziehen. Aber das sind halt echt relevante Summen. Da kann man fast jeden Mittag irgendwie einen Döner essen gehen oder so. Und 50.000 natürlich viel Geld, aber man kann natürlich auch sagen 25.000 oder 10.000, dann teilt man das. Also Cash ist mittlerweile schon eine Position, die auch einen Zins abwirft und dementsprechend kann man, muss man jetzt nicht immer all in sein, sondern kann ja auch ein bisschen abwarten. Und dann, wenn es wirklich diese ganz krassen Übertreibungen gibt bei Einzelaktien, dann eben auch wieder langsam in den Markt reingehen. So mache ich es zumindest. Also ich stehe so ein bisschen jetzt auf der Kaufseite, aber ja, ich habe trotzdem irgendwie so ein bisschen die Angst, dass wir, ja, wir sind so ein bisschen in der Übertreibung bei den Einzelaktien, aber nicht in den Indizes. Ja, und das ist so die Sache, die mir Bauchschmerzen macht. Ja, also wenn wir da nochmal jetzt richtig abtauchen, dann könnte es eben auch nochmal blutig werden und deswegen will ich nicht mein ganzes Feuer schon verschießen, bevor wir richtig abtauchen. Wer weiß, ob es kommt, ne? Es ist natürlich sehr schwierig, gerade alles einzuschätzen.
Ja, man merkt es auch. Ich finde vor allem so bei Dividendenaktien, dass die gerade besonders abgestraft werden, auch so die herkömmlichen ein bisschen. Gerade so dieses Zinsumfeld, weil bei vielen Aktien weiß man halt, ja, die kaufen die Leute eigentlich nur wegen der Dividende.
Ja,
Und ich sage
richtig,
jetzt
ne? Und
mal.
wieso sollst du eine Dividendenaktie kaufen, die zum Beispiel 5% Zinsen abwirft oder 4% und du hast dieses Kursrisiko, kannst aber gleichzeitig das Ding einfach hier bei Goldman Sachs oder bei, ich glaube, das gibt ja diese Angebote in den USA, als Tagesgeld liegen haben, so, ne? Also das ist halt
Ich
gerade so
wollte
das
es gerade
Problem.
sagen,
Deswegen
ja.
fällt auch zum Beispiel eine Realty Income, glaube ich, immer weiter. Finde ich auch mittlerweile spannend. Was haben Sie 6,5% Dividende mittlerweile aufs Jahr gerechnet? Aber du brauchst halt immer diesen Spread zu einer sicheren Anlage, ja. Und wenn die sicheren Anlagen wie Anleihen immer mehr Zins abwerfen, ja, ist der faire Wert in Anführungszeichen für solche Dividenden halt sehr, sinkt der halt immer weiter. Und die sind ja auch noch alle sehr stark verschuldet, ne? Diese ganzen Versorger hat es ja brutal getroffen, Telekom hat es getroffen, diese ganzen REITs. Also ja,
Ja.
es ist heftig, ja.
Aber man darf dabei natürlich jetzt nicht eines außer Acht lassen. Das ist jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme, dass wir diese hohen Zinsen haben, ja. Also diese 4% Zinsen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die wahrscheinlich schon nicht mal mehr in 2 Jahren haben werden. Und bis dahin, weil viele meinen dann immer, ja gut, wenn es umschwenkt, dann schwenke ich wieder auf die Dividendenaktien um. Ich kann euch
Das
aber versprechen, wenn das umschwenkt, da sind die Dividendenaktien schon längst wieder davongelaufen, ja. Da reden
ist
wir
das wie im Trading, ne? Zu denken,
Ja.
ja, Ich warte jetzt einfach ab, ne, bis die Aktie
Genau.
einen Boden gebildet hat und dann kaufe ich, wenn sie wieder steigt. Ja, wenn das so
Ja,
einfach wäre, würde ich es
genau.
wieder machen.
Und das ist auch der Grund, weshalb ich gerade solche Aktien dann, die jetzt eben so abgestraft werden, doch auch sehr interessant finde, weil ich lese das auch öfters in den Kommentaren. Warum soll ich die Aktie jetzt mit 3% Dividende kaufen, wenn ich sichere 4% bei Trade Republic bekomme? In Amerika gibt es sogar bei einigen Brokern, ich habe vorher ein Video zufällig gesehen, da war Interactive Brokers, der hat fast 5% bekommen auf
Genau.
seine Einlage. Bei Apple wissen wir ja schon seit fast Anfang des Jahres gefühlt 4,15%. Also in Amerika ist es sogar noch mal deutlich größer. Aber ihr müsst ja immer das so sehen, das Zinsniveau wird nicht ewig auf dem hohen Niveau bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, also wer jetzt sagt, das wird über 10 Jahre so bleiben, ja, sehr schwierig zu argumentieren, vor allem bei der hohen Verschuldung, die wir weltweit haben. Ja, aber viele Dividendenaktien werden ihr Dividendenniveau halten. Da musst du dir jetzt vorstellen, du steigst jetzt zum Beispiel bei einer Realty Income mit 6,5% ein, die ein Dividendenaristokrat ist. Das heißt, wenn da nicht irgendwie was völlig schief läuft, ja, hatten wir jetzt bei WP Carey, es kann natürlich trotzdem der Fall sein, aber nehmen wir jetzt mal an, da läuft nichts schief, dann steigst du jetzt mit 6,5% ein, bekommst noch 3, 4 Jahre, die wachsen nicht sehr stark, aber dann bist du vielleicht schon bei 7 oder 7,5%, während die Zinsen wieder irgendwie ja zwischen 1 und 2% dann unten gekommen sind. Deswegen, das ist aktuell eigentlich dann ein ganz attraktives Umfeld, um genau antizyklisch in solche Aktien dann einzusteigen. Das mal nur so als kleiner Reminder, weil ich oft eben so dieses Argument höre, ja, aber jetzt bekomme ich ja da mehr Zinsen, warum soll ich das jetzt machen? Aber ich bin auch völlig der Meinung, wenn man Cash hat, es ist aktuell wirklich sehr attraktiv bei 4%. Bei 2% war ich da auch noch nicht so der Mega-Fan davon, aber jetzt mit 4% muss ich dann schon sagen, wenn man jetzt nicht da irgendwie so eine riesige Chance in irgendeiner Aktie sieht, das ist natürlich immer so persönlich dann der Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wollte schon immer in die REITs reingehen, ja, das ist jetzt natürlich schon eine interessante Situation. Wenn ich jetzt aber sage jetzt zum Beispiel, ja, ich bin eher so auf gerade einer Unilever oder einer Costco oder McDonald's, gut, Costco hat jetzt relativ wenig Dividende. Aber wenn ich jetzt sage, da kann ich jetzt noch ein bisschen warten, da sind natürlich 4% schon echt attraktiv, um da so ein bisschen Cash dann einfach mal so zu bunkern, gerade eben jetzt auch so in diesen schwierigen Marktphasen, die wir aktuell so haben. Und bei einigen Aktien wären die Leute, glaube ich, froh gewesen, sie hätten die 4% lieber sicher mit reingenommen. Dann gucken wir jetzt nämlich mal so, was im ja, nachhaltigen Energiesektor los ist, der ja immer so als absoluter No-Brainer von vielen genannt wird. Da haben wir jetzt gesehen, Next Era Energy ist mittlerweile so von ihrem Hoch um ungefähr 40% abgestürzt. Ich weiß gar nicht, hast du es mitverfolgt? War das schon mal eine Position irgendwie bei dir? Was hältst du so von der Aktie allgemein?
Ja, ich habe es jetzt mitbekommen, weil ich so viele Fragen dazu bekommen habe. Hey, was ist bei NextEra Energy los? Ist bei deutschen Privatanlegern wohl eine sehr, sehr beliebte Aktie. Und du hast es ja auch gesagt, da kamen sehr, sehr viele Anfragen. Ich habe es jetzt nur so ein bisschen verfolgt und mir das angeschaut. Und ja, man, also nur um es mal einzuordnen, ja, es sind jetzt viele Versorger ordentlich runtergekommen. Nicht nur NextEra Energy, vor allen Dingen auch irgendwelche Windparkbetreiber hatten wir auch schon das Thema mit Ørsted und Co. Es hat ja vielerlei Gründe, die
Siemens
du gleich
Energy.
nochmal nennen wirst, aber das ist jetzt nicht nur ein Problem von NextEra, aber die haben, glaube ich, auch so ein paar hausgemachte Probleme und das Hauptthema war, dass sie ja, beziehungsweise nicht sie, sondern eine Tochtergesellschaft war, das glaube ich, die Prognose doch ziemlich eingestampft hat und dementsprechend, ja, in der aktuellen Marktphase, wo eh schon alles schwach ist, dann Prognosen einzustampfen, auch ich glaube Mittelfristprognosen, na, das sorgt natürlich für einen massiven Vertrauensbruch. Und das Thema hatten wir ja auch schon bei anderen Aktien, jetzt auch bei Ørsted und Co., dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktie sich da irgendwie schnell erholt, halt dann doch auch wirklich brutal gering ist. Und auch bei NextEra war, ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass Fremdkapital sehr teuer geworden ist. Dadurch kann man eben neue Projekte nicht mehr so einfach finanzieren. Die sind nicht mehr so profitabel. Und dementsprechend sind dann auch, glaube ich, die Prognosen für die Zukunft, was Dividendenausschüttungen angeht und so weiter, alles gecuttet worden. Und ja, ob die Aktie jetzt deswegen
Nee.
kaufenswert ist, für mich, also ich stecke in der Aktie nicht drin. Ich sehe nur, dass zum Beispiel meine Encavis-Aktie auch zersäbelt wird. Na, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und dementsprechend, ja, mir reichen da so eine Aktie jetzt schon im Langfristdepot und muss da jetzt nicht noch einen weiteren Franken mit reinnehmen.
Da muss ich dir gleich bei einem Punkt widersprechen. Das ist nämlich, ich habe so leichte Intel-Déjà-vus, ja. Du hattest ja gerade gemeint, dass sie Dividendenaussichten gecuttet haben. Das Gegenteil ist der Fall. Man hat vor kurzem erst wieder verlauten lassen, man hat geplant, bis 2024 seine Dividende um 10% zu erhöhen. Das ist, finde ich, einer der letzten Steps, die das Management, also wo ich nur noch den Kopf schütteln kann, ja. Also, du hast es völlig richtig gesagt. Ihre Tochter, die Next Energy Partners heißt die, das ist ihr Tochterunternehmen, das ist vor allem eben, da ist so der Solar- und der Windbereich mit drin. Die mussten ihre Aussichten massiv zurückschrauben. Sie hatten vorher 12% Wachstum in der Agenda drin stehen. Das haben sie jetzt auf 6% gecuttet. Man rechnet so aktuell mit 5 bis 8%, ja. Da gibt es jetzt gleich mehrere Punkte, die also ja mich teilweise völlig sprachlos machen oder den Kopf schütteln lassen, wie auch immer, wie man es nennen möchte, ja. Sie haben das nämlich unter der Prämisse gemacht, dass sie ein gutes, warte mal, wie genau haben Sie es gesagt, dass es ein gutes Makro- oder finanzielles Umfeld für sie gibt. Das ist aktuell ja so ziemlich das Schlechteste überhaupt. Sie haben nämlich selber gesagt, sie brauchen keine neuen Kapitalmaßnahmen, um diese 6% Wachstum zu erreichen bis 2027. Aber das unter der Prämisse, dass es dem Kapitalmarkt gut geht, ja, oder eben dann ihren ökonomischen Einflüssen. Das haben wir aktuell überhaupt nicht den Fall, ja. Also es ist ein absolut schlechtes Umfeld, weil, wie du es gesagt hast, diese Versorger, das ist ein Geschäftsmodell. Das funktioniert ein bisschen ähnlich wie REITs, sag ich mal, ja. Also die finanzieren sich vor allem über Fremdkapital, also sprich, sie nehmen Kredite auf, um dann dadurch eben neue Quellen zu erschließen, neue Netzwerke zu bauen, neue Windkrafträder, Solaranlagen etc. etc. Das funktioniert vor allem sehr gut in Niedrigzinsphasen, ja. Deswegen NextEra hat auch über 15 Jahre hinweg den S&P 500 massivst outperformed, fast 700% plus. Aber das ist jetzt zuletzt doch deutlich ins Bröckeln geraten, weil vor allem die Tochter in extreme Schieflage gerät, und bei der Tochter ist es eben so, die muss fast ihre kompletten Cashflows an den Mutterkonzern ausgeben. Also sprich, wenn die weiter wachsen möchten, müssen die eigentlich neue Kredite aufnehmen. Und dann kommen wir noch zur Dividendenpolitik, die finde ich absolut fatal bei dem Unternehmen. Das ist ein Dividendenaristokrat mittlerweile, der aber seit vielen Jahren negative Cashflows vor Dividenden hat. Das ist ein Unternehmen, das zuletzt knapp 3,5 Milliarden an Dividenden ausschüttet, obwohl sie einen hochdefizitären Cashflow haben. Also da stelle ich mir dann halt die Frage, und das i-Tüpfelchen da oben drauf, ich weiß, ich rede mich gerade ein bisschen in Rage bei dem Unternehmen, das i-Tüpfelchen da oben drauf ist, dass sie jedes Jahr noch neue Aktien ausgeben. Also, was ist das bitte für eine Strategie? Ich erhöhe seit, ich glaube, 27 Jahren in Folge meine Dividende, habe keine positiven Cashflows, teilweise, ich glaube, im letzten Jahr waren sie sogar bei über 10 Milliarden minus vor Dividenden an Cashflows, und schütten aber 3 Milliarden oder jetzt sogar noch mehr an Dividenden aus, und obendrein wirst du noch verwässert als Aktionär. Sie haben eine Nettoverschuldung, die an die 70 Milliarden Dollar aktuell geht. Das passt für mich vorne und hinten nicht zusammen. Also diese Probleme, die das Unternehmen hat, die sind aktuell noch deutlich hausgemachter, als es ohnehin schon, also die sie ohnehin schon haben in dem aktuellen Umfeld. Also wie du gesagt hast, es betrifft diese Zinsen, die betrifft im Prinzip alle Versorger, weil die eben über Fremdkapital sich finanzieren, dieses Geld investieren. Und das sieht man natürlich auch an der Bilanz. Also die haben sehr viele Sachanlagen, also Sachwerte in der Bilanz drin stehen. Ich glaube, NextEra hat, lass mich schnell gucken. Ich habe nämlich erst gerade eine Analyse gemacht zu dem Unternehmen. Die haben aktuell, also Property, Plant and Equipment heißt es, 117 Milliarden Dollar an Sachwerten in ihrer Bilanz. Also das ist jetzt nicht so, dass die mit diesen Schulden, dass die also ja nur Schulden in ihrer Bilanz drin haben. Die haben auch hohe Sachwerte, ja. Aber du musst dir natürlich die Frage stellen, du musst ja trotzdem irgendwann mal deine Schulden wieder mal zurückzahlen können. Und das bei dem aktuellen Umfeld, ja, ist es ohnehin schon schwierig. Das Unternehmen kann eigentlich nur wachsen, wenn sie neue Schulden aufnehmen. Und sie haben die letzten Jahre auch noch Schulden aufnehmen müssen, um die Dividende zu finanzieren. Also für mich ist das aktuell einer der Top-Kandidaten dafür, seinen Status als Dividendenaristokraten zu verlieren in dem aktuellen Marktumfeld. Denn wie kannst du das deinen Aktionären, wie verargumentierst du das, dass du weiter deine Dividenden steigerst, obwohl du also in der Regel sogar einen negativen Cashflow hast? Ja, also finde ich eine absolute Katastrophe, das Management von dem Unternehmen. Daher finde ich das ganz schwierig, ja, bei NextEra Energy. Also, wirklich höchste Vorsicht meines Erachtens nach aktuell geboten. Aber da wir es ja schon von dem Thema hatten, wie würdest du denn jetzt zum Beispiel so ein Invest in den Global Clean Energy ETF sehen? Vielleicht gibt es bei anderen Unternehmen da bessere Chancen. Sag uns mal so ein bisschen, was hältst du davon dann von der Idee, jetzt aktuell ebenso antizyklisch trotzdem in den Sektor zu investieren?
Ja, krass, ich wusste nicht, dass es den, dass das da so schlecht aussieht bei NextEra. Ich meine, dass man die Dividenden hatte sich dann auf die Tochterfirma bezogen. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich das nämlich gelesen, dass das mit den Cashflows nicht mehr reicht dann irgendwie, aber krass, ja. Ich hab Wahnsinn. Ja, genau, und jetzt die andere Sache war, weil da natürlich auch viele Fragen. Und das eine der beliebtesten ETFs überhaupt ist, dieser Global Clean Energy. Das
Ja.
hört sich natürlich auch geil an, ne? Denn grüne Energien sind die Zukunft. Wir brauchen immer mehr. Die Unternehmen werden ja wachsen und werden Geld verdienen. Man könnte denken, das ist ein No-Brainer, aber wenn man sich mal den Kursverlauf anschaut, eine absolute Katastrophe, ne? Der macht ja irgendwie jetzt auch täglich neue Tiefs. Und ich habe jetzt gerade eben auch nochmal reingeschaut, welche Unternehmen da überhaupt ganz vorne mit dabei sind und wie sie gewichtet sind. Und wenn man sich dort das Ganze mal anschaut, dann wundert es einen halt natürlich nicht, dass der auch der ETF nach unten rauscht. Denn die größten Positionen sind unter anderem Enphase und SolarEdge. Das Thema hatten wir ja auch schon. Denen geht es
Ja.
gerade beiden nicht sehr gut. Ich finde die Unternehmen nicht schlecht, aber aktuell ist eben halt eine brutale Delle, muss man einfach sagen. Dann sind solche Unternehmen, über die wir auch oft gesprochen haben, wie Ørsted mit dabei. Also Thema Offshore-Windenergie. Die haben ja auch die Prognose jetzt gesenkt und sagen auf einmal auch jetzt hier mit den Rahmenbedingungen, vieles lohnt sich gar nicht mehr an Windparks, weil die Kosten so stark gestiegen sind. Fremdkapital ist teuer geworden. Ne? Und da, das sind wie gesagt viele, viele Versorger drin. First Solar ist drin. Die Aktie hatte sich ja eigentlich noch ganz gut gehalten, aber wie gesagt, dieses Business mit einfach Solarmodulen, die auch überschwemmt werden, wieder jetzt von chinesischen Herstellern, ob das so ertragreich ist in der Zukunft, da bin ich echt auch eher skeptisch. Dann war mal ganz hoch gewichtet, mittlerweile nur noch, ich glaube jetzt Platz 11, Plug Power, hat auch ein neues 52-Wochen-Tief gemacht.
Ja.
Also Thema Wasserstoff, eine Neel wird abverkauft. In so einem Umfeld wie aktuell Unternehmen, die vielleicht beim Umsatz zwar wachsen, aber dann mehr Verlust als Umsatz machen und Geld verbrennen wie Heu und wahrscheinlich auch irgendwann neues Geld aufnehmen müssen, ja, das ist halt aktuell katastrophal in so einem Umfeld. Deswegen haben es solche Aktien besonders schwer und ob da überhaupt mal eine Trendwende kommt, schwer zu sagen. Ja, also ich bin, muss ich sagen, jetzt doch nicht der größte Fan von diesem ETF. Kurzfristig vielleicht, da ja, könnte man mal auf eine Gegenbewegung spekulieren, aber es sind halt echt viele Unternehmen drin, ja, wo ich dann irgendwie auch mir sage, die jetzt ja die große Trendwende schaffen, dann vielleicht lieber mal abwarten, wie jetzt die nächsten Quartalszahlen zum Beispiel ausfallen bei Enphase oder bei SolarEdge und dann mal vielleicht auf die Aktie setzen. Dann hast du nicht noch viele weitere Unternehmen drin, jetzt zum Beispiel aus dem Windsektor, die ja auch noch mal Probleme haben oder Solarmodulhersteller und was da noch alles mit dabei ist. Manche Unternehmen kenne ich nicht mal. China Yangtze Power, ist das auch Wind? Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Also,
Sagt mir
ja.
auch nichts,
Ja,
ja.
aber ja,
Also.
mittlerweile ist die Stimmung jetzt schon wieder so schlecht, ja, bei diesem Global Clean Energy und auf Twitter, beziehungsweise X liest jetzt nur noch, ja, Blase ist geplatzt und alles tot. Da könnte man ja fast schon wieder denken, okay, jetzt schlimmer kann es nicht mehr werden.
Ja.
Könnte sogar sein, aber langfristig weiß ich nicht, ne? Also die Unternehmen verdienen halt teilweise jetzt auch einfach kein Geld, ja, und
Ja.
das macht die ganze Sache halt so schwierig. Du hast gesagt, du bist ja, glaube ich, eh kein großer Fan von diesen Geschäftsmodellen, wo man halt riesiges Anlagevermögen hat und sich verschuldet, ja, und dann das macht keinen Sinn, ne? Also
Ja.
sich mit neuen Aktien auszustatten und die dann rauszugeben und gleichzeitig Dividende zu zahlen, das ist ja eh irgendwie so eine Geschichte bei den Amis, die wollen ums Verrecken, in Anführungszeichen, ihren Status als Aristokrat nicht verlieren, ja, und halten daran fest, ist ja, glaube ich, bei 3M auch dasselbe. Ja, aber ob das dann unterm Strich so sinnvoll ist, ist ja
Ja.
schwierig.
Ja, man muss es halt immer so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt sehen. Also viele von denen haben positive operative Cashflows, aber die müssen dann eben sehr viel an Investitionsausgaben machen. Also das nur noch mal zur Klarstellung, weil vielleicht da manche sagen, hey, die aber eine NextEra Energy, ja, die haben über 8 Milliarden operativen Cashflow, aber die haben Investitionsausgaben von über 19 Milliarden zuletzt gehabt. Also nur, dass man das auch mal so ein bisschen ins Verhältnis setzt. Und was ich sowieso an diesem Geschäftsmodell so schwierig finde, weshalb sie für mich persönlich auch nicht in Frage kommen, das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen signalisiert, was sie selber gesagt haben, ihr Geschäftsmodell funktioniert funktioniert gut, wenn es dem Markt gut geht. Also es heißt in der Regel, wenn die Aktienmärkte steigen oder es dem Finanzmarkt gut geht, dann geht es auch den Versorgern gut. Ja, aber dann kann ich auch auf andere Aktien setzen, denen es vielleicht dann nicht so schlecht geht in den aktuellen Phasen. Ja, also gerade wenn die Zinsen dann wieder am Fallen sind, dann wissen wir ja auch, dann geht es in der Regel zum Beispiel auch den Technologiewerten besser. Und man muss sich jetzt mal anschauen, wie krass da einige abgestürzt sind zuletzt bei den Energieversorgern. So hart hat es jetzt zum Beispiel halt die großen Tech-Unternehmen nicht erwischt, ja. Und in der Aufwärtsphase sind aber die Technologiewerte oder die Qualitätsaktien in der Regel auch immer mit die größten Gewinner. Deswegen fällt es mir unheimlich schwierig, da Argumente dafür zu finden, weil das meiste Argument ist, was ich immer höre, ja, in Zukunft brauchen wir die nachhaltige Energie. Ja, aber wenn damit kein Geld verdient wird, dann können die Unternehmen halt irgendwie auch nur schlecht wachsen. Dann gibt es viel Konkurrenz in den meisten Bereichen. Das ist halt so die Punkte, die mich persönlich da immer abschrecken, so an dem Thema. Ja, deswegen.
Ich glaube, die große Frage ist auch immer, wie die ganzen Investitionen finanziert sind. Also zumindest bei Encavis zum Beispiel hat das Management immer gesagt, wenn sie so einen Solarpark bauen und der wird dann über 20 Jahre abgeschrieben oder sowas, dann ist es auch immer direkt über 20 Jahre finanziert. Also die haben zumindest nicht das Problem, dass da jetzt irgendwie was nachfinanziert werden muss. Ich weiß ja, dass zum Beispiel hier bei NextEra ist oder bei anderen Versorgern, ja, bei Vonovia und Co., die haben ja auch große Probleme zum Beispiel, ne, dass sie da irgendwie jetzt Notverkäufe machen müssen, um sich zu refinanzieren. Na, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wie hat das Management die ganze Geschichte im Griff? Da muss man vielleicht einmal auch von Unternehmen zu Unternehmen schauen, ne, wem es da besser geht oder wem es da schlechter geht. Und vielleicht willst du dazu noch was sagen, weil das passt eigentlich ganz gut. Ne? Man kann ja auch immer mal gucken, wenn Unternehmen so stark abgestraft werden, dann haben ja wir oder viele Privatanleger, jeder so ein bisschen, hat immer so das Gefühl, ah, jetzt gibt's ein Schnäppchen, jetzt muss ich kaufen. Ja, ist ja immer da, dieser Reflex irgendwie. Aktie 20% gefallen, oh geil, ey, 20% günstiger, ich muss kaufen, ja. Und da macht es schon Sinn, auch mal zu schauen, ja, was machen denn eigentlich die Insider? Denn wenn ein Unternehmen so günstig geworden ist, dann müssten die doch erst recht kaufen, sozusagen. Deswegen gibt es ja unter anderem so diese Insider-Transaktionen, die man sich anschauen kann. Und vor allen Dingen am deutschen Markt habe ich da einen ganz guten Überblick, wo dann gerade immer mal gekauft wird. Bei den Amis ist das, glaube ich, alles so ein bisschen schwieriger. Die haben ja auch ganz viele Aktienoptionen. Die sind ja eher immer auf der Verkaufsseite, weil sie kriegen Aktienoptionen und die hauen sie dann irgendwann raus und versilbern sie, weil sie ihr normales Gehalt immer nur ein Bruchteil ist und die dann immer Millionen erlösen mit den Aktienverkäufen. Ja, das haben wir ja immer mit den Share-Based Compensation. Das ist ja brutal dort, aber ist das eine Sache, auf die du achtest bei deiner Recherche immer?
Ich persönlich nicht, weil ich meistens nur in solche Unternehmen investiere, wo das keine Rolle spielt. Also die sind so groß, da sind jetzt die Insider dran. Das ist, glaube ich, wirklich eher so ein Thema, wo ich entweder bei den kleineren oder mittleren, also so den Small- und Mid-Caps schauen würde, weil da dann doch auch viele drauf gucken und es viel bewegt, ja. Aber ob jetzt ein Sundar Pichai oder ja, einen Tim Cook Aktien verkaufen oder kaufen. Man hat es ja zum Beispiel auch gesehen, wo Jeff Bezos da sein Weltraum Spielzeug finanzieren wollte und regelmäßig für Milliardenbeträge Aktien verkauft hat, das hat den Markt auch nicht interessiert. Deswegen, ich bin halt bei meinen Investitionen meistens eher in anderen Größenordnungen unterwegs, wo das dann eigentlich keine Rolle spielt. Ich halte es aber bei kleinen und Midcaps auf jeden Fall schon für interessant. Ich habe zum Beispiel zuletzt auch das Thema mit Medical Properties Trust war, das war auch ein Punkt, den ich angeführt hatte, obwohl die Aktie so extrem abgestürzt ist, dass es nicht einen einzigen Insider-Kauf gegeben hat, ja. Und
Das
das
ist das
trotz
Problem.
Short-Attacke. Da hat es eine massive Short-Attacke gegeben. Das ist doch eigentlich prädestiniert dafür als Management, wenn ich dann weiß, hey, okay, das ist alles haltlos, was da geschrieben wird. Das ist doch dann eine wirklich super Chance, da einzusteigen. Ja, aber man kann dann nicht völlig hinter die Kulissen dann blicken. Deswegen eben in der Größenordnung, in der ich unterwegs bin, meistens relativ irrelevant, sage ich jetzt mal. Ja,
Genau,
genau.
aber genau, am deutschen Markt finde ich das Ganze schon interessant und diese
Ja.
Insider-Transaktionen, die laufen auch über diverse News-Ticker. Also ich zum Beispiel, ich habe ja diesen DPA Profit News-Ticker, wo alles an Nachrichten kommt, auch Auf- und Abstufungen und so weiter. Und dort, ich kann mal ein paar Sachen vorstellen, die mir zumindest aufgefallen sind, wo Insider doch verstärkt zugreifen. Wir hatten gerade eben schon das Thema Encavis, also dort ist wirklich eine sehr, sehr starke Aktivität zu sehen. Ich gehe jetzt gerade nochmal drauf. Also sowohl der Aufsichtsrat, der kauft echt Summen, der hat richtig Cash in the Tash hat er gehabt. Ja, also eine riesige Latte an Insider-Käufen seit, ich guck mal gerade, ja, so seit Juni, Juli Ich guck mal gerade, wann der erste Insider-Kauf war vom Aufsichtsrat. Es war noch zu Kursen von 15 Euro. Und jetzt seit August, September geht es richtig zur Sache. Also immer auch für zwischen 40.000, 50.000 bis 250.000. Also hier ist eine Latte von 10, 15 Insider-Käufen. Zum einen der Herr Albert Büll, das ist, der ist ein richtiger Trader als Aufsichtsrat. Und auch der CEO beziehungsweise Vorstandssprecher, die haben jetzt auch zuletzt gekauft. Heute war wieder ein Insiderkauf zum Beispiel. Am 28.09. gab es noch einen Insiderkauf. Zwei sogar am 27., 26. Also da ist schon echt viel los, muss man sagen. Die Aktie ist ja auch abgestürzt. Und das könnte zumindest ein Zeichen sein, dass es operativ ganz gut läuft oder zumindest keine böse Überraschung gibt. Aber wie gesagt, solche Insiderkäufe sind niemals eine Garantie dafür, dass der
Ja.
Kurs wieder steigt. Ich habe zum Beispiel damals gesehen, dass Gary Weber, gab es auch dauernd Insiderkäufe. Die eigene Familie hat nicht geglaubt, dass das Unternehmen pleite geht. Die haben bis zum Ende haben sie Aktien gekauft. Dann kam die Insolvenz, dann haben sie dann irgendwann für ein paar Cent verkauft. Ne? Also die haben riesiges Geld verloren. Markus Braun hat auch immer Insiderkäufe getätigt. Wir wissen, wie das Ganze geendet
Ja,
ist,
wenn
ja.
es so einfach wäre, dann würden ja alle nur noch nach den
Genau.
Insidern
Also
kaufen, genau,
das ist für
deswegen.
mich immer schon eine ganz coole Indikation, dass man mal
Ja.
schaut, man muss es so im Hinterkopf haben und dann mal so ein bisschen auch den Newsflow beobachten. SFC Energy vielleicht ganz spannend. Da gab es eigentlich bisher nie Insiderkäufe. Das ist ja eigentlich auch so ein, die machen ja Brennstoffzellen, Wasserstoff und so weiter. Die hatten eigentlich auch einen guten Auftragseingang. Ganz gute Zahlen, ist ein kleinerer Nebenwert. Da gab es auch zwei Insiderkäufe, die ganz spannend waren. Vielleicht noch ganz interessant, die Pharma, das ist ja auch, glaube ich, so ein hier sehr, sehr beliebt auch bei Privatanlegern. Da hat der CEO mehrfach gekauft, die Aktie ist auch runtergekommen. Immobilien, die vermieten, glaube ich, so Gewerbeimmobilien hier an in solchen kleinen Fachmarktzentren. Da gab es einige Insiderkäufe. Wo es noch ganz interessant ist, ich guck mal hier gerade noch, genau, bei MTU. Da gab es ja das Problem mit den Triebwerken und da haben sie ja die Prognose bestätigt, haben aber danach gesagt, ja, wir bestätigen die Prognose unter Ausschluss dieser Einmalbelastungen sozusagen, ja. Wir sehen das als Einmalbelastungen und auf jeden Fall hat dort gab es auch Insiderkäufe vom Vorstand unter anderem. Bei Porsche, also bei der Porsche Holding, PAH3, gab es einige Insiderkäufe. Vielleicht da auch nochmal ganz spannend, die Aktie ist ja auch richtig verprügelt worden. Ne? Also,
Okay,
nein,
schauen wir
es
mal.
ist ein bisschen was los. Also man merkt schon
Ja.
insgesamt, es gibt doch einiges an Bewegung. Und ich weiß nicht, der größte Fail war letztens bei Warta gab es einen Insider-Kauf und am Abend kam man auf einmal, ja, es war ein Fehler, es war ein
Ja, es war ein
Insider-Verkauf, haben sie es falsch
Verkauf.
herum gepostet. Ne? Also sowas Verrücktes, sowas
Das
gibt
habe ich mitbekommen, ja.
es.
So,
Ja, also.
weil jetzt müssen wir noch schnell weitermachen. Ich weiß, einige werden schon nervös und haben Angst, dass wir nicht mehr über Danaher sprechen.
Oh.
An der Stelle noch ein Hinweis. Ich selber besitze Danaher-Aktien, also aus Interessenskonfliktgründen dürft ihr mir da gar nichts glauben, weil ich Danaher-Aktien selber besitze.
Deswegen habe ich sie jetzt. Du
Ansonsten.
erzählst doch nur Mist hier.
Genau, ja. Ansonsten auch alles, was wir natürlich machen, keine
Ja.
Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Aber viele fragen sich jetzt natürlich, Danaher hat mit Ferralto seine, ja, Nachhaltigkeitssparte, könnte man es nennen, abgespalten. Das ist aber ein Thema, was wir eigentlich relativ schnell abbügeln können, weil ich das auch relativ einfach erklären kann, warum ich meine Ferralto-Anteile verkaufen werde. Ferralto hat für mich mit dem Geschäftsmodell von Danaher einfach nichts zu tun. Danaher wird auch so die bessere Berkshire Hathaway genannt und das ist natürlich schon ein sehr großer, also Ritterschlag, sage ich jetzt mal. Also Danaher macht im Prinzip was Ähnliches wie Berkshire Hathaway, nur sehr viel fokussierter auf den Medizinbereich. Also sprich, sie gehen in kleine mittelständische Unternehmen rein im Gesundheitssektor und bringen dort ihr eigenes Know-how mit rein, ihr Managementsystem, machen so das Unternehmen sehr viel besser, effizienter. Sie verbessern die Lieferketten, die Mitarbeiter dürfen sich auch untereinander vernetzen mit den anderen Firmen und das sorgt dafür, dass diese Firmen in der Regel sehr viel besser werden, sehr viel effektiver und dadurch für Danaher sehr viel Geld verdienen. Da Ferralto jetzt abgespalten ist, dieses Segment, das hat für mich sowieso nie wirklich reingepasst, weil das ist so Wasseraufbereitung, Nachhaltigkeit, merkt ihr schon, hat mit Gesundheit relativ wenig zu tun. Und ansonsten, ich persönlich bin in Danaher investiert, genau wegen diesem System, das sie überall implementieren. Das ist für mich jetzt zum Beispiel, ich weiß, viele werden jetzt sagen, das kannst du nicht vergleichen, aber wenn jetzt Berkshire Hathaway zum Beispiel Cola komplett aufgekauft hätte und würden jetzt sagen, wir machen jetzt einen Coca-Cola-Spin-off, ja. Also du investierst ja nicht in Berkshire Hathaway, weil du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt unbedingt Cola haben, weil dann investierst du in Cola-Aktien dann, ja. Also das ist für mich so ungefähr, um das Ganze mal so ein bisschen krasser oder zu verdeutlichen, weshalb ich persönlich Feralto für mich kein Thema ist, da drin investiert zu bleiben, weil es für mich grundlegend ein ganz anderes Thema einfach ist. Also das ist eben so ihre Nachhaltigkeitssparte. Das war ohnehin ihr kleinstes Segment. Ich persönlich finde Danaher so eigentlich noch interessanter aufgestellt. Ich persönlich werde meine Feralto-Aktien verkaufen. Ich habe vor dem Podcast reingeschaut. Ich habe sie tatsächlich noch nicht im Depot. Das wird noch ein bisschen dauern. Also ich habe sie noch nicht bekommen. Es war jetzt aber diese Woche schon der Effekt. Am Montag haben mich schon einige ganz besorgt, ja,
Mich
angerufen,
auch,
geschrieben, was denn mit Danaher los ist, weil da standen mal minus 14% auf einmal dann da. Das ist also sozusagen die Abspaltung, die dann so abgebucht wurde. Also Feralto ist wohl auch direkt in den S&P 500 gestürmt, wie es einige geschrieben haben. Also ist schon ein interessantes Unternehmen, aber hat für mich mit Danaher an sich gar nichts mehr zu tun, auch wenn Danaher da mit Sicherheit gute Arbeit geleistet hat. Aber ich persönlich möchte eben genau wie in diese Beteiligungsgesellschaft sozusagen investieren. Also dieses Unternehmen, das sich irgendwo einkauft, das besser macht und dann dadurch profitiert, genau.
Hast du, wie ist denn das Verhältnis gewesen? Wie viel neue, wie viele von Aktien hat man denn für eine bekommen? Weißt du das?
Ich meine, dass man für drei Danaher-Aktien eine Feralto-Aktie bekommt, wenn ich es jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, ja.
Okay, und was machst du mit dem Cash? Kaufst du dann Danaher wieder nach oder
Ja,
überlegst du dir was anderes?
ich werde das umschichten in Danaher dann, ja. Also das ist für mich das beste Gesundheitsunternehmen der Welt. Deswegen, wie gesagt, keine Kaufempfehlung, Verkaufsempfehlung. Aber ich glaube, dass ich das so euch relativ schlüssig erklären konnte, warum ich Feralto nicht im Depot brauche, weil das jetzt für mich ein völlig eigenständiges Unternehmen ist. Ich persönlich aber lieber das Geld in Danaher drin haben möchte. Daher werde ich das Ganze umschichten. Ich habe es auch schon so ein bisschen angedeutet bei mir. Ich habe mir jetzt das ganze Feralto Thema auch nochmal angeschaut, aber für mich persönlich, ja, ist das jetzt, hat das jetzt nichts mehr mit Danaher an sich zu tun. Deswegen werde ich das Geld in Danaher dann reinstecken und damit hat sich das dann bei mir, erledigt dann,
Ja,
genau.
top. Okay, ja, dann
Dann noch eine Trading-Idee ganz zum Schluss. Wir sind zwar schon drüber, aber wir haben es ja versprochen, dass wir wenigstens eine
Runde noch,
machen.
okay.
Der Michael hat euch eine Trading-Idee aus Deutschland mitgebracht. Ich weiß, dass ja auch viele euch für Deutschland interessieren. Dann hau mal raus, wo können wir als nächstes unser Geld versenken, ja?
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wir machen es am Samstag. Okay, ja, dann
Nein, das muss jetzt
passt
heute
das.
sein noch.
Dann genau. Also nur mal als Beispiel, wir haben zum Beispiel jetzt heute bei uns in der Community, wir haben ja ein Echtgelddepot, da hatten wir insgesamt viel Cash und wir haben jetzt mal geschaut, ne, wo kann man diese Rücksetzer nutzen. Es ist aktuell, was ich am Anfang gesagt habe, so ein kleines Antesten. Man kann mal gucken, bei welchen Unternehmen läuft es eigentlich noch ganz gut und trotzdem sind sie massiv runtergekommen jetzt von den Verlaufshoch und vielleicht so ein bisschen übertrieben. Und wir hatten ja in der letzten Folge auch das Thema Nebenwerte, dass die vielleicht irgendwann noch wieder besser laufen könnten. Sagen könnten, das ist auch keine Kaufempfehlung. Und da ist es ganz spannend, da haben wir jetzt zum Beispiel Hugo Boss heute mal gekauft. Die Aktie lief eigentlich eine ganze Zeit lang sehr gut, auch seit Januar, aber kippt jetzt wie so viele zuletzt auch runter. Die letzten Zahlen waren eigentlich sehr gut. Ich bin auch kein Modeexperte, aber was ich so sehe und was ich so höre und was auch Analysten sagen, ist, dass die Brand Hugo Boss echt wieder gute Arbeit geleistet hat und wieder richtig cool geworden ist. Ja, viele laufen damit wieder rum und sie haben es irgendwie geschafft, dass man wieder ja on vogue ist, ja wie Birkenstock quasi. Und die Aktie hat, wie gesagt, ne, die war im Hoch bei 75 Euro und ist jetzt auf unter 60 gerutscht und jetzt im Bereich 58. Und wir gucken ja immer so ein bisschen zum einen auf den Newsflow, aber auch dann so ein bisschen auf die Trends, auf den Charts. Und da sieht man eigentlich ganz schön, dass so im Bereich 58 mal das Hoch von Juli 22 war. Und das könnte dann zumindest mal darauf hindeuten, dass in dem Bereich wieder so ein bisschen Kaufinteresse reinkommt. Zuletzt gab es auch ganz viele positive Analysten-Einstufungen. Die Bank of America hat das Kursziel von 58 auf 75 angehoben. Morgan Stanley sagt sogar 80 Euro. Genau, und insgesamt war es ja so, dass der Luxussektor ja so ein bisschen Gegenwind bekommen hat, aber bei Hugo Boss ist man insgesamt noch sehr optimistisch und ich bin mal gespannt, wie gesagt, da wie die nächsten Zahlen werden, aber zumindest deutet sich's da darauf hin, dass es bei Hugo Boss trotz hier so ein bisschen Konsumzurückhaltung eigentlich ganz gut lief und bei Nike war es ja auch zuletzt jetzt eigentlich ganz gut. Auch in Asien liefen die Geschäfte ganz gut, in China. Deswegen ist das mal eine Idee, aber es ist wie gesagt eine Idee. Ja. Wenn jetzt da wieder weiter Druck reinkommt, dann kann man so einen Trade in Anführungszeichen auch recht schnell wieder abbrechen. Wir sind jetzt am Stück von, wenn ich mir den Chart anschaut, von 70 Euro. Es gibt nur rote Kerzen. Ne? Also rote Kerze heißt, dass der Schlusskurs niedriger ist wie der Eröffnungskurs. Also jeden Tag Druck, Druck, Druck. Und zumindest Stand jetzt Mittwochmittag gibt es mal eine grüne Kerze. Das ist zumindest so ein Zeichen, dass man die Bullen. Man kann sich so vorstellen, wie so ein Bullen gegen Bären, so ein Kampf, nur die schieben sich so hin und her, hin und her. Und heute haben die Bullen mal ein bisschen Aufwind. Ne? Und es kann dann sein, dass es dann, wenn der Markt mitspielt, dass es morgen weiter so geht. Ne? Aber das mal noch eine kleine Idee. Könnt ihr mal gerne beobachten, die Aktie, aber bitte keine Kaufempfehlung. Ja,
Ja, oder die grüne Kerze ist einfach nur gekommen, weil du gekauft hast, ja, und dann geht's jetzt weiter
wenn ich da mit
runter,
meinen 50.000 Stücken mal unlimitiert reingehe, genau, ich habe einen Scalable-Kredit direkt ausgenutzt, der bin all in.
Genau, gleich bei Scalable hingegangen und den neuen Wertpapierkredit mal ausgetestet, ja. Dann ist ja gut, dann wissen wir jetzt, was wir mit dem Scalable-Kredit die Woche machen. Wir versenken alle unser Geld in Hugo Boss dann rein. Nein, natürlich nicht.
Das ist ein
Also, wie
Spaß
gesagt,
gewesen,
ihr
ja.
ja, wisst jetzt Bescheid,
Ich habe da eine ganz
also,
kleine, ich habe da eine, also hier Disclaimer, ich habe jetzt aktuell stand jetzt eben auch noch eine Trading-Position, aber je nachdem, wann in das Video schaut, kann sich das so schon lange wieder geändert haben. Ich habe sie nicht im Langfristdepot, sondern das ist ein Trade, aber wenn da die Verkäufer nachher wieder draufhauen, dann ja, werde ich wahrscheinlich auch wieder verkaufen. Das hängt auch vom US-Markt heute ab. Wir waren vorhin schon massiv im Minus, wir erholen uns gerade ein bisschen von den Tiefs, aber ja, wer weiß, was noch so passiert heute.
Schauen wir mal, ja, Tendenz war ja zuletzt eher Richtung weitere Tiefs, ja, werden wir
Ja.
mal anschauen. Also, ja, sehr vollgepackte Folge auf jeden Fall wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne wissen in Form von Kommentaren, Daumen nach oben, Bewertungen. Auch vielen Dank für die ganzen Spotify und Apple Podcast Bewertungen. Ich glaube, auf Spotify haben wir schon über 100, also ihr habt ordentlich Gas
Mit
gegeben.
5,0, ja, Wahnsinn.
Ja,
Also, wann kommen
genau,
die ersten
also.
Hater? Wahrscheinlich genau jetzt, wenn man es anspricht, kommen die ersten, die aus Trotz
Ja, die
erstmal
Leute stehen
schreddern.
drauf, Geld zu verbrennen. Deswegen, da gibt man dann gerne mal 5 Sterne nach oben. Ja, wenn man sonst nichts mit seiner Kohle anzufangen weiß, dann hat man es wenigstens für einen guten Zweck dann getan. Ja. Also ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen und hören uns dann alle am Samstag früh wieder in alter Frische. Da wird dann von mir eine Long-Idee kommen. Das ist diesmal etwas Größeres, also nicht nur eine einzelne Aktie, sondern einen ganzen Sektor, den ich gerade relativ interessant
Oha.
finde. Zahlen sind, glaube ich, die Woche keine spannenden, aber wir werden auch mit Sicherheit da wieder einiges finden, was wir mit euch teilen können. Deswegen macht's gut, bis Samstag.
Bis
Ciao.
dann. Ciao, ciao. So, top.